ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Okay.
Fertig?
Gut.
Sehr gut. Dann legen wir los, oder?
Ja.
Fein. Dann herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir haben heute wieder eine Erste-Hilfe-Kastenfolge für euch zum Thema Plotting versus Pantsing. Bevor jetzt alle sich in Rätseln biegen, um rauszufinden, was das für Begriffe sind, ich glaube, wir haben sie inzwischen in unserer Schreibwiki. Wir haben sie mindestens auch schon 100-mal erwähnt in den letzten Folgen. Und außerdem halte ich beide Begriffe nicht für das Nonplusultra der Beschreibung. Also einfach mal durchatmen, wir kommen dazu.
Genau, also wir definieren es noch.
Genau, wir definieren es noch, weil es ist ja schon so ein bisschen, also zumindest kommt es einem manchmal so vor, so die Trennlinie der Schreibcommunity, Plotter versus Pantser. Also zumindest war das halt irgendwie lange Zeit so, dass man das gefühlt hatte, also Mann, aka ich.
Nee, ich schon auch. Aber ich habe in letzter Zeit habe ich auch das eine oder andere Mal irgendwo wen gesehen, der so meinte, so ja, ich rede jetzt über Plotten und Pantsen und mich kann man eigentlich nicht genau zuordnen. Also
das ist so der neue Trend, da endlich mal anzuerkennen, dass es ein Spektrum ist und dass es halt nicht nur das eine oder das andere Extrem gibt. Und wenn du nicht in Team A bist, dann bist du in Team B. Und wenn du kein Apfel bist, dann bist du eine Banane. Und wenn du nicht für mich bist, dann bist du gegen mich.
Außerdem ist jeder Plot erstmal gepantst. Weil man jedes Outline muss man pantsen. Weil man hat ja, zuerst nichts.
Wir hatten zuerst gar nichts.
Am Anfang war das Pantsen.
Am Anfang war das Chaos. Ja, und aus dem Chaos. Nein, lassen wir mal die biblischen Anfänge in der Tasche. Und das ist jedenfalls unsere Erste-Hilfe-Kastenfolge für heute. Wir werden einfach mal darüber sprechen, was sind diese Begriffe, was sind so die verschiedenen Definitionsansätze, weil da gibt es ja auch so ein paar Unterschiede, was jetzt noch das Extrem ist und was jetzt schon irgendwie eine Mischform ist. Oder. Dann werden wir uns mal überlegen, wie man denn als Plotter so ein Buch schreibt.
Genau, also als Extremplotter. Jetzt nicht so als realistischer Plotter, sondern erstmal, wie das im Extrem aussieht. Und das Realistischere kommt dann noch.
Das Realistische kommt dann wahrscheinlich dann, wenn wir versuchen, uns selber irgendwo in einer Grauzone einzuordnen. Und dann werden wir uns ganz zum Schluss nochmal mit ganz praktischen Dingen auseinandersetzen, die vielleicht für jemanden, der diese Begriffe heute zum ersten Mal hört oder sie tatsächlich schon ein paar Mal gehört hat, aber immer dachte, was heißt das eigentlich und was soll ich damit überhaupt, vielleicht interessanter sein könnte, weil dann werden wir uns nochmal damit beschäftigen, welche Dinge sollte man vielleicht besser plotten und welche Dinge könnte man vielleicht besser pantsen.
Genau.
Das ist so der Plan.
Genau.
Aber erstmal.
Wir haben also schon geplottet.
Genau, wir haben also quasi unser Outline für diese Folge schon gemacht. Wir sind also keine, auch wenn es sich manchmal anders anhört, wir sind keine Pantser-Podcaster.
Nicht komplett.
Da war sie wieder, die Grauzone.
Genau.
Aber erstmal Definition der Extremposition. Fang doch mal an.
Also, die Extremposition, da ist der extreme Plotter ist jemand, der sich hinsetzt und dann erstmal den, plottet. Also extrem Outliner wäre vielleicht das bessere Wort, weil sich halt hinsetzt und ein detailliertes, mehr oder weniger detailliertes Outline von seiner Geschichte macht. Was passiert wann? Was entwickelt sich wann? Vielleicht, wie du das seinerzeit in grauer Vorzeit mal gemacht hast, was in jedem einzelnen Dialog passiert. Wobei, ne, wenn irgendwann der Punkt kommt, an dem man plottet, wer was wann sagt, schreibt man im Grunde schon die Geschichte und würde dann pantsen, wo das extremste Plotting ins Pen, wo man so extrem plottet, dass es schon wieder Pantsing wird. Ja, aber das ist halt das Plotten, das Outlinen, dass man erstmal die Geschichte in ihren Einzelteilen vorplant Und das dann vorliegen hat.
Ich finde auch den Begriff Outliner eigentlich besser, weil was mich so ein bisschen an Plotter stört, ist, dass er den Leuten immer so ein bisschen den Eindruck vermittelt, Plotter sind, also Plotting ist für Leute, die plotgetrieben schreiben.
Ah.
Weil man muss halt den Plot haben.
Okay.
Wobei, also zumindest habe ich das schon mal bei YouTube und auch irgendwie bei Twitter so ein bisschen durcheinander geworfen gesehen.
Okay.
So, wenn du ein Plotter bist, dann musst du vorher wissen, was dein Plot ist. Wo ich mir denke, ja, aber wenn du charaktergetrieben schreibst, dann hast du eventuell keinen.
Doch, also,
dann kannst du aber
sorry.
Trotzdem ein Outline sein.
Aber, sorry, aber charaktergetriebene Geschichten haben auch einen Plot. Der Plot resultiert halt aus den Interaktionen und Beziehungen und Konflikten der Charaktere und nicht aus irgendwelchen Jump-and-Run-Ereignissen. Also
das ist ja das, was diese Leute meinen. Du musst halt vorher wissen, wann der Vulkan explodiert und ne, wann halt das Raumschiff mit den Aliens landet und bla. Und dann, ja, aber du kannst halt auch ein Outliner sein, wenn nichts von diesen Dingen passiert.
Ja.
Ich finde, das ist halt verwirrend, so vom,
ja.
Also ich finde gerade Leute, die halt neu auf diese ganzen Begriffe treffen, die bringen da halt dann ganz schnell irgendwie was durcheinander, wenn man ihnen das dann erklärt. Von daher finde ich den Begriff Outliner eigentlich besser, weil es ist ja auch ein Outline, was man macht. Es ist ja nicht der Plot, den man entwickelt, sondern es geht darum, das Outline zu machen, wie Plot und Charaktere interagieren, was, wann, genau, in welcher Reihenfolge passiert.
Genau.
Der Vorteil an so einer Herangehensweise, wenn ich jetzt mal so ein kurzes Pro und Contra in die Definition mit einfließen lassen kann, der Vorteil, glaube ich, an so einer total extremen Outliner-Herangehensweise ist, glaube ich, der, dass das Runterschreiben danach echt schnell geht. Also zumindest ist das immer so mein Vorurteil, wenn ich so manche Authortuber sehe, die halt wirklich sagen, ja, ich schreibe so ein Buch in 3 Monaten. Das hat dann irgendwie 150.000 Worte, aber das ist ja kein Problem, weil ich kann ja 2.000 Worte am Tag schreiben. Das ist ja nicht so das Ding. Wo ich mir immer denke, what? Aber ja, da stelle ich halt irgendwie immer fest, wenn die dann halt Outliner-Videos machen, dass deren Vorbereitung und Planung und der Prozess, in dem die das Outline entwickeln, halt zum einen um 500% detaillierter ist als mein Outline-Prozess. Das heißt, die haben vielleicht 8 Monate Vorarbeit in dieses Outline gesteckt und das und diese 3 Monate, von denen sie dann sagen, so ja, dann kann ich ja jeden Tag irgendwie 200.000 Worte auf die Seite husten, das ist halt wirklich nur noch runtertippen.
Ja.
Und da denke ich mir, ja, okay, das könnte tatsächlich funktionieren. Also wenn man wirklich über nichts mehr nachdenken muss, weil man sein komplettes Outline in so vielen Details halt schon aufgeschrieben hat, dann kann ich mir vorstellen, könnte das funktionieren, das danach wirklich nur noch in sehr kurzer Zeit auf die Seite zu rotzen, weil das eigentliche Runterschreiben ist ja eigentlich immer das Einfachste beim Schreiben.
Ja, das funktioniert vor allem dann, wenn das Outline so detailliert ist und so weit entwickelt ist, dass man da schon 5, 6, 7, 8 Mal Sachen umgestoßen hat, weil was wir so als so minimal oder nicht ganz so stark Outliner immer wieder erleben, ist, dass wir planen halt irgendwie die zweite Hälfte des Buches vor und stellen dann nach 3 Kapiteln fest, so okay, das funktioniert nicht so, die Charaktere entwickeln sich anders, ich muss das umplanen, weil das nicht mehr so läuft wie gedacht. Und das wäre dann natürlich was, dass die hübsche angepeilte 3 Monate zum komplett runterschreiben Erwartung wieder so ein bisschen zunichte macht.
Ja. Aber wie gesagt, wenn man das halt so detailliert machen kann und halt die Arbeit und Zeit investieren will, das eben so detailliert vorzubereiten über so lange Zeit, hat man danach den Vorteil, dass das eigentliche Ausformulieren, glaube ich, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das ist halt so das, was der Eindruck, den ich gewinne von den Leuten bei YouTube oder auch bei Twitter, die das so machen, dass das eigentliche Ausformulieren und Runterschreiben dann mehr oder weniger die leichteste Übung ist und dass das dann halt so ein ne, so ein Produktivitätsgefühl halt auch gibt, so jeden Tag irgendwie 20 Seiten runterzureißen. Yeah.
Ja, auf jeden Fall. Ja, kommen wir.
Der Panzer an sich.
Der Panzer an sich. Ja, der extreme Panzer wäre halt jemand so. Berühmt, berüchtigter, legendärerweise behauptet ja Stephen King von sich, ein Panzer zu sein.
Und George R. Martin auch.
Ja, und ich habe auf YouTube auch schon Leute gesehen, die das von sich sagen. Sind halt Leute, die haben irgendwie so eine grobe Idee. Also, ne, der Extrem-Panzer. Der hat so eine ganz grobe Idee, der hat so eine Prämisse. Und dann setzt er sich hin und schreibt. Und der weiß heute nicht, was er morgen schreiben wird oder übermorgen, sondern der schreibt halt einfach, wie es ihm gerade so aus dem Hirn fällt und macht das total spontan so. Von der Hand in den Mund. Von der Tastatur auf den Monitor. Und das... Ich habe wirklich arge Probleme, mir vorzustellen, dass das wirklich funktionieren kann. Weil
das, ich habe arge Probleme, mir vorzustellen, wie so ein extremes Outline funktioniert, aber.
Die praktische, die, also ich habe Probleme, mir vorzustellen, also für mich selber vorzustellen, mir diese Arbeit zu geben und so zu arbeiten, weil ich brauche so ein bisschen das Pensen. Aber sich tatsächlich hinzusetzen und keine Ahnung zu haben, weil das, ich meine, so eine Geschichte zu entwickeln, so Ideen und Charaktere zu entwickeln und zu gucken. Am Anfang, man weiß ja noch gar nichts. Und wenn man sich mal anguckt, wie viel man irgendwie an den ersten Kapiteln so einer Geschichte immer wieder überarbeiten muss und wie viel man über die Charaktere lernt. Egal, wir sind nicht hier,
wir sind nicht an dem Punkt, wo wir die Definition in Frage stellen. Wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, wo wir definieren.
Ja, wir sind dann auch nicht an dem Punkt, wo wir Leute, die so arbeiten wollen, irgendwie bewerten. Wobei ich sagen muss, dass ich habe eine YouTuberin, ich weiß nicht mehr, wer das ist, wie sie heißt, aber die halt über ihr Projekt gevloggt hat und dann meinte so, ja, und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und im nächsten Video so, oh, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Ich habe da eine ganz neue Sache rein. Und im nächsten wieder so, ich hänge wieder fest und irgendwie klappt das alles nicht. Und ich glaube, ich nehme diese Sache doch wieder raus. Und so ein totales Hin und Her. Und man sieht halt, sie hatte überhaupt keine Ahnung, worauf sie eigentlich hinaus will mit dieser Story. Und ich meine, sowas, worauf ich hinaus will und was irgendwie eine Vorstellung von der Geschichte, das entwickelt sich und evolviert immer. Aber sie hatte überhaupt keinen Fluchtpunkt für ihre Arbeit. Überhaupt gar keine grobe Richtung. Und das ist so für mich die Befürchtung. Jetzt sind wir auch schon. Aber ne, das ist halt eines der Probleme, wenn man zu arg panzt. Und die meisten Leute auf YouTube, die von sich behaupten, Panzer zu sein, sind halt Leute, die schon outlinen, aber eben im Kopf und nicht von
Hand. Ja, oder nur sehr rudimentär.
Oder rudimentär oder halt so, wie ich das mache, in Wellen. Ich meine, von mir könnte man auch behaupten, dass ich größtenteils panze, aber das, für mich fühlt es sich nicht so an.
Prinzipiell möchte ich aber auch kurz hier anmerken, dass ich das mit dem Panzer, das hat mir nie so besonders gut gefallen als Begriff. Mhm. Ich weiß, es steht jetzt nicht mir zu, die genutzten Begriffe in der Schreibcommunity in irgendeiner Form zu ändern, aber wenn ich dürfte, fände ich sowas tatsächlich wie so Scheinwerferschreiben oder Entdeckungsschreiben, Discovery Writing, fände ich tatsächlich zutreffender. Ja. Also dieses Seat of their Pants und so, das... weiß ich nicht.
Das klingt so ein bisschen wie hingerotzt.
Ja, das klingt so ein bisschen wie hingerotzt. Und ich meine, es gibt ja tatsächlich Leute, die auf dem Spektrum halt sehr weit in das Panzertum halt reinragen. Das sind dann halt auch so Leute, die halt zum Beispiel zu Zero Drafts neigen oder das halt cool finden, Zero Drafts zu schreiben, wo es halt wirklich erstmal nur darum geht, die paar Szenen zu schreiben, von denen ich schon weiß, dass ich sie cool finde und danach nochmal von vorne anzufangen und den ganzen Kram nochmal zu schreiben.
Ah, das ist also mit Zero Draft gemeint.
Ne?
Verstehe. Ja, ich habe schon mehrfach versucht rauszufinden, was jetzt genau damit gemeint, ob es überhaupt eine klare Definition dafür gibt oder ob es nur manche Leute ihren ersten Draft als Zero Draft bezeichnen, weil der irgendwie fast nichts mit der späteren Geschichte zu tun hat.
Aber also es kann natürlich sein, dass der erste Draft trotzdem noch nicht so viel mit dem fertigen Produkt nachher zu tun hat. Aber sobald ich das verstanden habe, also meine Go-To-Quelle, kann ich ja auch sagen, ist in dem Sinne Kate Kavanaugh, weil die das halt macht. Und halt auch schon mal ein Prozessvideo gemacht hat über ihren Schreibprozess, wo sie halt erklärt, was für sie ein Zero Draft ist und wie sie dann zu Draft 1 kommt, zu 2, 3, wie auch immer, so viele, wie sie braucht. Und da ist es eigentlich mir relativ einleuchtend vorgekommen, dass das halt ein Schreibprozess ist, der halt doch relativ nah am Panzer-Extrem ist. Mhm. Auch nicht komplett, weil du hast ja diese Art von Schlaglicht-Szenen irgendwie im Kopf, ne, irgendwo, wie es anfängt, was so die Mitte sein könnte und worauf es hinauslaufen soll. Mhm. Aber dazwischen ist erstmal große Leere und dann schreibt man halt so lange, bis einem nichts mehr einfällt und lässt halt zwischendurch auch riesige Lücken klaffen, wenn man noch nicht weiß, was die Charaktere da machen, aber die nächste Szene, die man dann wieder weiß, schreibt man dann wieder. Mhm. Und am Ende ist das dann halt so ein Flickenteppich und dann wird auch nicht versucht, daraus irgendwas zu machen, sondern dann wird halt wirklich das nur so als Entdeckungsprozess genutzt darüber, ob die ursprüngliche Idee funktioniert. Also hatte man irgendwie das Gefühl, dass man mit diesen Schlaglichtern, die man sich so überlegt hat, tatsächlich auf das Ende hinauslaufen konnte, das man wollte. Aha. Ja, nein, vielleicht. Mhm. Und dann fängt man eigentlich nochmal bei Null an und schreibt dann den ersten Draft eigentlich. Ah. Also prinzipiell ist ein Zero-Draft eigentlich auch nur ein Outline. Es hat halt nur mehr Worte und hat halt wahrscheinlich irgendwie, ist nicht wirklich so
ein sehr detailliertes Outline.
Ja, detailliert, ja, aber eben nicht so konstruiert, sage ich mal. Weil es ist ja so, ja, das weiß ich schon und das weiß ich schon, aber hier ist noch eine Riesenlücke, da weiß ich es noch nicht. Der Vorteil, den ich daran sehen kann, wenn man so arbeiten möchte, ist halt, dass viele Leute, die das nutzen oder deren Prozess halt so ist, die finden das halt spannend. Arbeiten. Die finden halt so dieses entdeckende Schreiben, dieses Schlaglichter, Scheinwerfer.
Ist ja auch ziemlich entspannend, wenn man so ein bisschen einfach damit gehen kann, was einen gerade reizt und wo es gerade hingeht, wo es gerade interessant ist und man nicht irgendwie gezwungen ist, chronologisch zu arbeiten. Weil ich mich erinnere, Video von Kate, wo sie versucht hat, sie hat ja diesen irgendwie 9 Blöcke, 9 Instanzen oder sowas Prozess für, wie sie ihre Geschichten strukturiert und dann meinte, okay, sie kann an einem Block arbeiten und die Blöcke in chronologischer Reihenfolge abarbeiten, aber sie kann nicht die einzelnen Instanzen in chronologischer Reihenfolge abarbeiten. Das funktioniert für sie einfach nicht.
Ja, also ich kann das schon bis zum gewissen Punkt nachvollziehen. Für mich wäre es jetzt, glaube ich, in der Extremität nichts, weil für mich wäre der Nachteil, also der Nachteil erstmal am extremen Outline wäre für mich, dass ich befürchten würde, dass man sich verrennt.
Extremes Pantsing?
Nee, ich meinte jetzt extremes Outline, okay. Weil das habe ich eben so ein bisschen übersprungen, weil ich den Vergleich brauchte zum Pantsing, damit das einleuchtend ist, was für mich der Nachteil daran ist. Okay. Weil ich von mir weiß, dass ich meistens erst erkenne, was ich die ganze Zeit erzählen wollte, wenn ich fertig geschrieben habe.
Okay.
Und dann muss ich nochmal zurückgehen und das irgendwie einarbeiten. Ich hätte jetzt die Befürchtung, dass wenn ich in einem durchoutlinen würde, in dieser Detailtiefe, die es braucht, um dann halt wirklich nur noch runterschreiben zu müssen, dass ich mich zu sehr an diesem Outline danach festsaugen würde. Und selbst wenn ich feststellen würde, irgendwo, ja, aber würde das der Charakter jetzt wirklich machen? Ich hätte die Befürchtung, dass ich dann denken würde, ja, aber du hast jetzt 8 Monate in dieses Outline investiert, das wird schon irgendwie klappen, also muss das jetzt halt so funktionieren.
Ja.
Deswegen ich halt nicht so der Fan davon bin, von A bis Z halt zur Outline, bevor ich überhaupt angefangen habe und bevor ich überhaupt weiß, wer diese Figuren überhaupt sind. Und
ja, deshalb könnte ich überhaupt nicht outline, weil ich charaktergetrieben schreibe und ich habe zum Teil nur so 3-4 Kapitel in die Zukunft geplottet und dann aber festgestellt, dass die Szene, wie ich mir die da so vorgestellt habe und wie dieser Dialog irgendwie laufen muss und was da irgendwie, ja, wie ich mir das vorgestellt habe, das funktioniert überhaupt nicht, weil die beide Charaktere, die an dieser Szene dran sind, in dieser Situation und an diesem Punkt der Geschichte nicht so drauf sind, wie ich erwartet hatte, dass sie da drauf sein würden.
Mhm.
Und beziehungsweise man auch, wenn man in die Zukunft plottet, oder zumindest ich das Gefühl habe, so wenn ich in die Zukunft denke, dass ich nicht so wirklich in der Lage bin, mir die Charaktere in einem anderen Zustand vorzustellen, als sie jetzt gerade sind. Sondern das ist so abstrakt, dass ich mir dann vorstelle, ja, okay, und dann hat sie irgendwie das mitgekriegt und ist irgendwie so ein bisschen mehr so von ihrem Gefühl zu, in Richtung dieser anderen Person mehr so drauf. Aber das, ich kann mich nicht in eine Person einfühlen, die noch nicht existiert im Grunde.
Hm.
Und in der Zukunft dieser Charakter zu dem Zeitpunkt existiert noch nicht. Das ist immer bloße Spekulation und so. Und von daher ist das für mich nicht wirklich möglich. Je weiter es in die Zukunft geht, wird es immer nur so, wird es immer stichwortartiger. Beziehungsweise werden es immer weniger Stichworte. Das ist von Anfang an nur stichwortartig, aber es werden halt immer weniger Stichworte.
Ja, während ich halt auch beim extremen Pensen habe ich halt auch so ein bisschen für mich festgestellt, dass für mich würde das nicht funktionieren.
Hm.
Weil ich finde die Vorstellung von so einem Zero-Draft total abturnend.
Ja, ich auch. Ich könnte
weil, das. Ne, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen für die Leute, die so arbeiten wollen, um Gottes Willen. Nein, wenn euch das Spaß macht, total. Ich sehe auch den Appeal, weil man hat ja auch tatsächlich dann, ne, wenn man halt sagt, so, wow, ich habe meinen ersten Draft fertig in 2 Wochen oder so.
Ja.
Klar, hat man halt so runtergerissen, fühlt sich total produktiv an, kann ich total gut nachvollziehen, während ich halt bis zum The End teilweise Jahre brauche und mich überhaupt nicht produktiv fühle dabei. Aber der Punkt ist ja, bis dein ganzes Projekt fertig ist, brauchst du genauso lange wie ich.
Ja.
Weil du hast 4 Drafts geschrieben in dem Moment, wo ich einen geschrieben habe. Aber mein erster Draft ist halt schon so oft überarbeitet worden und so oft durchdacht worden, dass der genau auf demselben Level ist wie dein 5., weil ich halt nicht immer von vorne wieder angefangen habe.
Ja, wobei ich jetzt gerade mir so auffällt, dass ich vor allem zu Anfang sehr viel von Hand geschrieben habe auch und immer erstmal angefangen, so ein halbes Notizbuch hatte ich voll, ehe ich angefangen habe, in den Computer zu schreiben. Und ich glaube, im Grunde schreibe ich von Hand so ein Zero-Draft, während ich am Computer an meinem ersten Draft arbeite.
Ja, das ist möglich.
Das passiert so, dass ich immer wieder mal so die nächsten, so ein Stück weit in die Zukunft Zero-Drafte, um dann zu gucken, wie das denn aussieht.
Ja, was mich halt prinzipiell an der Methode Zero Drafting oder überhaupt halt dieses Fast Drafting und ne, das, was man jetzt halt auch quasi im NaNoWriMo ja machen soll, mehr oder weniger, halt nicht drüber nachdenken, einfach weiter schreiben.
Mhm.
Was mich halt daran nervt, ist eben das, was Stephen King halt auch sagt. Man schreibt halt 5-mal mehr, als man eigentlich muss.
Mhm.
Weil 4/5 bis 5/6 von dem Zeug, was man schreibt, ist halt Grütze.
Ja.
Und kann man nicht brauchen und läuft in die komplett falsche Richtung und kann man danach in die Tonne treten, weil man sich einfach nicht genug Zeit gelassen hat, mal darüber nachzudenken, ob das überhaupt funktioniert. Und das ist so eine Herangehensweise, die überhaupt nicht in mein Leben passt. Das hat auch mit Schreiben weniger zu tun. Das passt einfach nicht zu mir als Person. Ich mag einfach nicht blind irgendwo reinlaufen. Ich bin so ein Typ für Spreadsheets und Excel-Tabellen und Listen und Planung. Da stehe ich zu. Das gebe ich offen zu. Und irgendwo reinzulaufen und einfach nur durchzupowern, obwohl ich genau weiß, dass das, was ich da gerade mache, nicht funktioniert. Und ich es auf jeden Fall nachher wegschmeißen werde, weil ich was
Besseres brauche. Das ist ja der Punkt, an dem man erkennt, dass es nicht funktioniert, ist ja der, an dem man löscht, was man geschrieben hat und nochmal von vorne anfängt. Also dann einfach weiterschreiben, obwohl es nicht funktioniert, ist nicht der Ansatz. Aber
ja, es ist schon wahr, aber ne, auch so, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, NaNoWriMo ist halt auch so eine kleine Penzer Bubble oder zumindest aus so einer Idee halt so ein bisschen entstanden, weil es geht ja darum, eben nicht anzuhalten, sondern das nächste zu schreiben, von dem man glaubt, dass es funktioniert. Aber eben nicht anzuhalten. Das ist halt so, und das ist halt so für mich, ist das so ein bisschen das, was mir das Pantsing, glaube ich, verleiten würde, wäre, glaube ich, so ein bisschen die Feststellung, dass ich mich die ganze Zeit fühlen würde, als würde ich quasi mit Schlittschuhen auf so einer Eisfläche rumschlittern und mir denken, aber wenn ich doch einfach mal kurz stehen bleiben würde, um zu gucken, wo ich überhaupt bin, dann müsste ich vielleicht nicht irgendwie in so viele verschiedene falsche Richtungen laufen.
Ja, bei mir ist das einfach so, wenn ich zu viel zu schnell schreiben will, ohne super darüber nachzudenken und zu wissen, was ich eigentlich tue, dann geht meine Muse hin und lässt da so eine Wand, die hat so eine mobile Mauer, lässt sie dann runterfallen und da knall ich dann dagegen. Und dann geht das einfach nicht weiter. Das ist immer meine regelmäßige, das ist immer die Schreibblockade, von der ich rede. Das ist bei mir, wenn ich versuche, über das hinauszuschreiben, was ich weiß und was ich verstanden habe und was ich irgendwie sehe, kommt eine Wand. Dann spuckt mein Gehirn einfach keine Worte mehr aus. Und dann muss ich mich halt hinsetzen und gucken, okay, was ist das Problem? Wo ist jetzt, okay, in die Richtung soll ich schon mal nicht. In welche Richtung soll ich dann? Also das Pantsen, reines Pantsen würde, oder dieses Weiterschreiben und schnell, so funktioniert einfach mein Gehirn nicht. So. Ja.
Jetzt haben wir allerdings natürlich unsere Definitionen schon relativ gestretched mit so Pro und Contra und was wir eigentlich dazu denken und so. Dabei war ja eigentlich Selbsteinordnung und individueller Prozess der Punkt, der jetzt als nächstes gekommen wäre. Aber ich glaube, es ist trotzdem sinnvoll, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen.
In der Liste, die ich hier habe, kommt jetzt als nächster Punkt, wie man als Extremplotter von der Idee zum First Draft kommen würde. Und wie man als Extrempantser von der Idee zum First Draft kommen würde.
Ach so. Ich weiß nicht, ob das du das. Ich jetzt einfach mal in die Definition schon mit eingewoben. Aber ich glaube, wo wir jetzt gerade so ein bisschen dabei sind, auch von unserer eigenen Einschätzung zu erzählen, wäre es vielleicht doch nicht ganz schlecht, wenn wir diesen Punkt noch zu Ende führen, oder?
Okay. Dann.
Wenn du schon sagst, wenn ich das so mache, dann funktioniert das bei mir nicht so, sondern so und dann kann ich nicht weiter. Dann erklär doch mal kurz, wie funktioniert es denn für dich? Auf welcher Seite des Grauzonenspektrums findest du dich denn ein?
Ich glaube, ich sitze ziemlich genau in der Mitte. Ausnahmsweise mal zur Abwechslung. Ich bin sonst immer so eine Randerscheinung. Ich bin sonst immer so eine Randgruppe, aber da sitze ich wohl ziemlich genau in der Mitte, was aber auch mit daran liegt, wie ich schon gesagt habe, dass ich charaktergetrieben schreibe. Und die Sache ist, ich kann nicht schreiben, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, wenn ich nicht weiß, was soll daraus resultieren, was soll aus dieser, wo wollen die
was
Charaktere
tue ich
hin?
Nur, was tue ich nur?
Latrine! Wer die Referenz kennt, kriegt einen goldenen Gummipunkt.
Wie immer.
Wie immer. Aber das ist einfach. Ich brauche eine Richtung. Ich muss wissen, wo ich hinrennen will. Weil sonst ist das alles so beliebig. Das ist dann die totale Beliebigkeit. Wenn ich keine Ahnung habe, was morgen passiert, dann ist völlig beliebig, was ich heute tue. Aber wenn ich weiß, morgen ist irgendwie steht eine Prüfung an oder so, dann weiß ich, dass ich heute dafür lernen sollte. Und so ist das halt auch in meinen Plots. Wenn ich weiß, dass übermorgen so ein Konflikt stattfinden wird, der dieses und jenes und welches Problem aufwirft und Sachen kaputt macht und dazu führt, dass gewisse Sachen erstmal nicht mehr angesprochen werden können, dann weiß ich, dass ich diese Dinge, die aber wichtig sind, dass ich die vorher einbauen muss. Und dann weiß ich, dass ich gucken muss, dass ich meine Charaktere so wurschtel, dass so eine Eskalation zu diesem Zeitpunkt dann auch möglich ist. Und wenn ich aber nicht weiß, dass dieser Konflikt da kommt, dann weiß ich nicht, was soll ich denn jetzt mit meinen Charakteren machen? Ich meine, die laufen dann so durch die Gegend und vielleicht fällt ihnen dann irgendwas ein, was sie tun können, aber das ist halt, für mich funktioniert das halt nicht. Andererseits ist es, wie ich schon gesagt habe, ist es charaktergetrieben und sehr viele Dinge, irgendwie eine Formulierung in einem Dialog kann eine Szene in eine komplett andere Richtung laufen lassen. Und wenn ich dann da sitze und die Formulierung, die ich eigentlich dafür geplant hatte, passt aber nicht, weil sie sich, wenn ich jetzt ernsthaft drüber nachdenke, total gestelzt anfühlt. Oder dieser Charakter das in dem Moment einfach nicht sagen würde, weil er halt in diesem Moment, wieder erwarten, nicht so drauf ist, dass er das so formulieren würde, dann entwickelt sich diese Szene anders. Und es kommen vielleicht noch andere Dinge rein. Oder es werden Themen erwähnt, auf die ich vorher nicht vorbereitet war, weil halt meine Charaktere auch so ihre Gedankensprünge und Assoziationen haben. Und dann so, ach, okay, ihr redet jetzt über das. Ja, das hatte ich so nicht gedacht. Okay, das bereitet dann irgendwie dieses andere vor. Das heißt, das kann jetzt nicht irgendwie erst in 3 Tagen passieren, sondern es wäre logischer, wenn sie das dann morgen macht. Und dann muss ich diese Sache, die morgen passiert, umbauen, weil die dann woanders hinpasst, weißt du? Und dann bin ich schon wieder beim Umplotten. Und dieses Plotten kann ich aber nur machen, weil ich gepantst habe. Mhm. Also bei mir ist das total, total gegenseitige Abhängigkeit von Plotten und Pensen. Und ich kann nicht pensen, ohne geplottet zu haben, und ich kann nicht plotten, ohne gepenst zu haben. Und wenn ich versuchen würde zu pensen, da, wie gesagt, da renne ich gegen die Wand. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich denken müsste, würde, ich müsste so arbeiten, weil das irgendwie, ja, die Leute machen das so und Stephen King macht das so und der ist erfolgreich und deshalb muss man das so machen und George R. Martin sowieso. Das ist total überhaupt nicht produktiv. Oder wenn ich mir denken würde, ich muss das jetzt outlinen und wenn das dann geoutlined ist, dann muss das irgendwie so funktionieren, wie ich das geoutlined habe, da wäre ich nur noch damit beschäftigt, irgendwie meine Charaktere krumm und schief zu biegen, damit sie irgendwie doch noch diesem Outline folgen. Und also, das, also, nee.
Ja, für mich ist das ähnlich. Ich würde jetzt nicht sagen, also ich wüsste jetzt nicht, ob ich direkt auf der Mitte sitze, weil ich glaube, mein Outline zu Anfang ist schon relativ detailliert, aber es ist halt so eine Zweiteilung. Aha. Ne? Weil ich schreibe ja plotgetriebene Geschichten. Plotgetriebene Geschichten bestehen aus Plot, das, was passiert, und Story, das, was die Charaktere tun. Den Plot habe ich meistens. Also wann was passiert, weiß ich normalerweise, bevor ich anfange zu schreiben, schon relativ genau. Die Story, also wie meine Charaktere mit dem, was passiert, umgehen, mhm, und wie sich die Beziehungen entwickeln, mhm, und wie tatsächlich die Dynamiken zwischen den Charakteren sich verschieben, während sie auf das reagieren, was der Plot ihnen so vor die Füße wirft, mhm, habe ich normalerweise gar keine Ahnung von. Also das sind halt auch die Sachen, die ich lieber pense, weil es eben eine Zeit braucht, bis man sich eben da reinfühlen kann. Wie du halt, ja, sagst, diese Charaktere existieren ja noch nicht. Mhm. Und dann muss man halt so ein bisschen gucken. Es gibt halt auch an jedem Punkt, in jedem neuen Projekt gibt es halt auch den Punkt, an dem man das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich drin, mhm, in diesem Ding. Also das ist so ein äußerliches Ding, was dann halt auch in der Alpha-Lesung irgendwann zurückkommt. So, ja, jetzt ist nicht mehr ganz so ein großer Fuck-up. Aber es ist auch so ein innerliches. Also es braucht so eine gewisse Zeit, bis man eben alles, was einem so begegnet, so durch den Ideenfilter der Geschichte filtert, an der man gerade arbeitet.
Ja.
Und dass es nicht mehr so random Particles sind, die einem dann so einfallen, sondern dass man tatsächlich so das Background-Processing sich darauf eingestellt hat, dass es jetzt an dieser Geschichte arbeiten soll und bitte Probleme lösen soll, die mit dieser Geschichte zu tun haben.
Ja, man hat auch irgendwann einfach so ein Fundament aus sicheren Fakten. Weil am, ja, Anfang ist ja noch viel vage und sehr viel möglich und man muss erst gucken, ob das tatsächlich passiert. Und irgendwann weiß man von so vielen Dingen, dass sie tatsächlich passiert sind, dass sie den Möglichkeitenraum der weiteren Geschichte so ein bisschen einschränken und man mehr Orientierung hat.
Ja, also ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das im Forum war oder bei Twitter in irgendeiner Unterhaltung, ich habe irgendwann mal gesagt, ich bin ein Headlight-Outliner. Mhm. Weil das ist es halt, ne? Also dieses Scheinwerfer-Schreiben an sich trifft es nicht, aber ich bin ein Scheinwerfer-Outliner. So, mhm. Das Outline für meine nächsten drei Kapitel vielleicht, die ich so als nächstes schreiben muss, ist relativ detailliert. Danach wird es immer weniger, bis mhm. ich zum Ende hin wirklich nur noch weiß, okay, so soll es irgendwann mal enden. Darauf soll es irgendwann, der Plot irgendwann mal hinauslaufen. Mhm. Und wenn ich diese drei Kapitel dann, also während ich diese drei Kapitel dann schreibe, füllen sich halt die Notizen für die nächsten drei Kapitel. So, ja. Weil einem ja Sachen einfallen. Oh, jetzt hat er aber irgendwie zu dem Charakter das gesagt. Das müssen die aber nachher nochmal besprechen. Da kommen mhm. die jetzt gerade nicht zu, weil jetzt ist gerade diese Horde Zombies vorbeigelaufen. Aber irgendwann müssen sie ja diesen Konflikt noch beilegen. Mache ich das mal im nächsten Kapitel.
I wish. Wir wissen alle, von welchem Buch ich rede.
Ja, ich habe das, jetzt nur für dich ausgesucht, das Beispiel. Mhm. Nee, also von daher, ja, für mich funktioniert das halt so ein bisschen mit dieser Trennung von Plot und Story. Also mein Plot, mhm. die Sache, die Sachen, die den Leuten auf die Füße fallen, die sind halt auch einfacher vorzuplanen, ne? Weil die passieren mhm. einfach.
Punkt. Ja, die haben auch zum Teil ja nicht mit den Hauptcharakteren unbedingt zu tun.
Nö.
So, das heißt, von deren Befindlichkeiten ist das weniger abhängig. Sondern ja. das sind Charaktere, die man einfacher irgendwie tweaken kann. Also dahin biegen ja, kann, was sie dieses halt oder jenes.
Wo halt die Geschichte dann tatsächlich noch ungeschrieben ist, ist halt in der Frage, wie gehst du damit um, dass jetzt Aliens gelandet sind, ne?
Ja.
Aber dass sie landen, liegt nicht in deiner Kontrolle. Das mhm. kann ich einfach beschließen, dass das an dem Tag passiert. Und genau. dann passiert das da. Und genau. dann hast du halt Pech gehabt.
So ist das.
Ja, ich fand das jetzt, passte doch jetzt ganz gut. Und jetzt können ja. wir nochmal zurück und uns in der lustigen, wenn auch völlig realitätsfernen und praxisfernen Überlegung ergehen, wie man denn als ein angenommener Extrem-Outliner von seiner Idee zum ersten Draft kommen würde. Weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich meine, man weiß es immer nicht, ne? Bei AuthorTube und Twitter findet man so viele Leute, die auch schreiben, es gibt bestimmt immer irgendwen, der irgendein Extrem verkörpert. Aber ich glaube, extreme Plotter und extreme Panzer sind doch die Ausnahmeerscheinung. Ich glaube, die meisten Leute, die sich als Plotter und Panzer bezeichnen, sind irgendwo auf diesem Spektrum.
Mit Sicherheit. Aber erzähl doch mal aus dem Nähkästchen. Wie hast du seinerzeit deinen extrem geplotteten, wie ist das von der ersten Idee zum extrem geplotteten ersten Outline?
Ja. Weißt du, wenn ich das jetzt noch wüsste, aber so. Das da hat
weißt
leider
gar nicht
ein
mehr.
Bisschen die Amnesie, ihr
gnädiges
weißes Tuch über die Sünden meiner Jugend gebreitet.
Oh, okay.
Also ich stelle mir das so vor, ohne jetzt irgendwie behaupten zu wollen, dass das so ist. Mhm. Ich stelle mir das vor, dass man immer erstmal entweder mit einem Charakterkonzept oder mit einer Prämisse anfängt, die einen interessiert. Das mhm. ist, glaube ich, universell. Ich glaube,
oder mit einer Szene, die man schon im Kopf hat, oder einer Atmosphäre. Ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass sich Plotter und Panzer darin unterscheiden, was so die erste Saat der Idee ist, die da reinkommt. Ich glaube, das kann alles sein. Okay.
Na, also ich glaube, so der erste Ideenfunke, ich glaube, das passiert eigentlich immer so ein bisschen ähnlich. Entweder man hat so eine Szene im Kopf oder so ein Was-wäre-wenn, das man vielleicht irgendwie mal so ein bisschen erforschen möchte oder irgendein Charakter, der einem total interessant vorkommt und wo man jetzt denkt, so was für eine Geschichte könnte der denn erleben? Hm? Wir haben eine ganze Folge zu Ideenfindung, da haben wir das alles mal durchexerziert, wie man sowas macht.
Genau, einmal für Fortgeschrittene und einmal für Anfänger.
Genau. Von daher, ich glaube, ich stimme dir dazu, ich glaube, das ist tatsächlich universell. Als extremer Plotter/Outliner würde ich mir vorstellen, dass du tatsächlich die nächsten Monate deines Lebens damit verbringst, eine komplette 3- oder 5-Akt-Struktur mit Plotpoints zu füllen. Würde ich jetzt
Ja.
einfach mal so behaupten, weil
Das
du brauchst,
heißt,
um halt wirklich ein detailliertes Outline am Ende zu haben, was du wirklich nur noch unterschreiben musst, muss dir ja quasi der komplette Storyaufbau klar sein, dir muss dein kompletter Cast klar sein, es müssen dir alle Personen müssen dir bekannt sein, die da vorkommen, deren Charakteristika müssten dir bekannt sein, deren Dispos müssen dir bekannt sein. Also selbst wenn wir jetzt sagen, du outlinest eine plotgetriebene Geschichte, du musst trotzdem wissen, da passiert das und das, dieser Charakter hat diese und jene Backstory, wie reagiert er jetzt darauf und was bedeutet das dann für seine Beziehung mit Charakter B, bla. Und ich würde mir vorstellen, dass das vermutlich mehrere Tabellen füllt. Wahrscheinlich würdest du auch ein Timeline-Tool brauchen. Und ich würde mir dann vorstellen, dass du am Ende des Tages dann mit so einer dicken Mappe, die ich ja damals auch hatte, zurückbleibst, in der wirklich jede einzelne Szene schon mal stichwortartig erfasst ist. Also in dieser Szene, die spielt da und da, da kommen diese Figuren vor, da passiert das und die Leute unterhalten sich über dieses. Und dass du halt wirklich so eine ganze Mappe hast, wo du wirklich für jede einzelne Szene festgelegt hast, was da passiert, wie die Charaktere da reingehen, was da passiert, wie die Charaktere da rausgehen, aufbauen für die nächste Szene und so weiter und so fort. Am Ende so quasi so eine, ja, eigentlich so ein Geschichtskonzentrat erstellt hast in Mappenform, dass du jetzt quasi nur noch in Wasser werfen musst, damit ein ganzes Buch draus wird.
Wie so ein extra super komprimiertes Handtuch. Ja,
Ja.
genau, der Trockendino. Ja, denke ich mir auch, ich habe auch, würde jetzt mal die steile These, ne, wäre vielleicht, ne, könnte mal jemand eine Doktorarbeit drüber schreiben und erforschen, ob das tatsächlich so ist. Aber ich würde glauben, dass Geschichten, die von Extremplottern geschrieben werden, tendenziell stärker zu so einem, das klingt jetzt negativ, aber zu so einem formularischen Aufbau neigen. Weil du als extremer Plotter, wenn du da sitzt und du hast noch gar nichts und du willst diese ganze Geschichte quasi in einem Rutsch sozusagen aus dem Nichts erstehen lassen, weil wenn du plottest und pennst gleichzeitig oder so arbeitest wie ich, dann weißt du, bis du 2 Drittel der Geschichte geschrieben hast, noch nicht so wirklich genau, was im letzten Drittel passiert, beziehungsweise du weißt vielleicht, was da passiert, aber du hast keine Ahnung, in welcher Reihenfolge, ob nicht dieses zuerst oder jenes zuerst. Und als Extremplotter müssten ja all deine einzelnen Plotpunkte von Anfang an in der Reihenfolge sein, in der sie dann letztendlich auch in der fertigen Geschichte auftauchen. Das heißt, du brauchst einen formularischen, vorhersehbaren Aufbau, den du dann befüllst. Ich meine, das ist ja, ne, hier wieder die schon mal erwähnte Blockmethode von Kate Kavanaugh. Das werden wir auch verlinken.
Oder auch
Und
Storybeats, da könnten wir auch noch mal auf die Folge zum
stimmt.
Drehbuchplan verlinken.
Genau, Storybeats, das schreibe ich gerade noch mal auf. Und das muss nichts Schlechtes sein, wobei ich meine, die Mörderbot-Serie von Martha Wells zählt zu meinen Lieblingsbüchern, aber die krankt halt auch an so ein bisschen formularisch und an so einer gewissen Unterwerfung unter eine klassische Plotstruktur. Und das wäre so meine steile These, dass man eine Geschichte, die extrem geplottet ist, ich meine, vielleicht fühlt man es nachher nicht mehr, weil wie ich in der mitten in der Folge zum Drehbuchschreiben schon mehrfach betont habe, fast alle Filme, die derzeit rauskommen, oder extrem viele Filme, die derzeit rauskommen, folgen diesen Storybeats. Die sind trotzdem alle unterschiedlich.
Ja.
Und diese Beats können offensichtlicher oder weniger offensichtlicher sein. Man hat super viel, ups, jetzt habe ich gegen mein Mikro gestoßen, Entschuldigung. Hat man super viel Freiraum zwischen in diesen Storybeats, in dieser Struktur. Aber ich denke, dass man vor allem Extremplotter, die gerade erst angefangen haben zu schreiben, dass die sich noch sehr daran entlang ziehen und sehr darauf stützen und weniger, einfach auch weil noch das Selbstvertrauen fehlt, zu sehen, dass, okay, ich kann auch freier arbeiten. Und zu sehen, ich kann da auch improvisieren und kann abwandeln und habe irgendwie ich habe das Recht, das zu tun. Weil
Ich habe die Macht.
ja, weil weitere steile These, ich glaube, wenn jemand anfängt und sich als erstes so zum Plotten hingezogen fühlt, habe ich das Gefühl, das ist jemand, der Sicherheit und Struktur sucht. Und dass das wohl wahrscheinlich jemand ist, der, wenn man so mit was anfängt, hat man für sich selber noch keine Sicherheit und keine Struktur, weil man ist der Anfänger, man weiß nichts. Das heißt, man sucht das erstmal außerhalb von sich selber. Und dass es dann vielleicht auch ein bisschen schwierig sein könnte, dann darüber zu wachsen und sich wieder davon frei zu machen und so eine gewisse Rigidität zu überwinden. Auch, wie gesagt, steile Thesen, die ich hier aufstelle. Ich habe Psychologie studiert.
Wobei es ja tatsächlich so ist, dass viele Leute, die auch heutzutage sagen, so, ja, nee, ich bin zu 80% Penzer und anders funktioniert das für mich überhaupt nicht, haben ja als Plotter angefangen. Also von daher glaube ich schon, dass so eine gewisse, also dass viele Leute, gerade wenn sie anfangen zu schreiben, das als einfacher empfinden. Was es ja auch ist, weil man hat erstmal eine Struktur, an der man sich so ein bisschen entlanghangeln kann.
Ja, wobei ich sagen muss,
So einen ersten Versuch ist das ja auch gar nicht schlimm.
ja, nee, das ist überhaupt nicht, das ist alles in Ordnung. Was für euch funktioniert, macht das. Das soll jetzt überhaupt nicht irgendwen einschränken. Sollte nur so als halt Kaviat oder als Möglichkeit, weil alles hat seine Vor- und Nachteile.
Ja.
Solange es für dich funktioniert, ist das wunderbar und toll. Sobald es anfängt, dich einzuschränken und dich zurückzuhalten und irgendwelche Ängste oder Sorgen zu machen, sollte man vielleicht überlegen, vielleicht mache ich es anders. Aber als ich angefangen habe mit dem Schreiben, also als ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, in den Computer zu schreiben, zu tippen, hatte ich irgendwie Plot für 12 Tage oder sowas, also für 12 Kapitel, für die ersten 12 Kapitel. Und es sind selbst später waren das irgendwie mal 20, 30 Kapitel oder sowas in der Richtung. Das heißt, ich hatte so die Hälfte vorgeplant. Ich hatte da noch keine Idee für ein Ende. Ich hatte noch nicht mal irgendwie so wirklich den ersten großen Konflikt drin geplant. Das heißt, ich hatte so minimal geplottet, bis ich so das Gefühl hatte, okay, ich habe so eine Ahnung, wo ich hin möchte. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und erstmal geguckt, was ich dann schreibe und daraus weiterentwickelt. Also ich bin relativ frei dran gegangen und ich frage mich, ob jemand, weil die so ja häufiger irgendwie die Frage kommt, ja, wo kriegst du Ideen her? Wie entwickelt man Ideen? Ich habe keine Ideen, ich möchte schreiben, aber ich habe keine Ideen. Und wenn du dich hinsetzt und du versuchst, das als Extremplotter zu machen, musst du quasi übers Drahtseil balancieren, weil so ein Outline ist ja erstmal nur so ein Drahtseil, über das man drüber läuft und das dann an das man dann hier und da und dort die Wäscheklammern von Ereignissen hinpinnt. Während wenn du schreibst und die Charaktere interagieren lässt und so, da kommt diese ganze Chemie, aus der mehr Sachen draus werden. Und natürlich ist es so, wenn ich über Szenen nachdenke und mir die ausmale und sie wieder und wieder im Kopf durchgehe, passieren solche Dinge natürlich auch. Aber es ist noch mal was anderes, das im Kopf zu machen und sich tatsächlich mit einer Szene, die man schreibt, auseinanderzusetzen zu müssen, oder ob man das nur im Kopf durchgeht und das alles irgendwie im Kopf balancieren muss. Also ich weiß gar nicht, ob das, also ne, jetzt wieder das Extrem, ob das extreme Plotting wirklich was für den Anfang wäre, es sei denn, man ist jemand, dem das mit dem Ideen finden und entwickeln und so einfach so zufliegt. Das kann natürlich auch sein, dass man solches Glückskind ist, dass das einfach von ganz alleine so funktioniert, dieses Drahtseil zu bestücken. Mhm. Bei mir, wenn ich gedacht hätte, ich müsste jetzt erst diese komplette Geschichte fertig plotten, ich hätte dann irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt und einfach trotzdem angefangen zu schreiben, weil ich das gleiche Problem gehabt hätte wie du. Ich will unbedingt schreiben. Ich will jetzt nicht plotten. Ich will jetzt erstmal das schreiben, was ich habe und mich in meiner Geschichte suhlen. Ja. Sag mir nicht, dass ich daneben stehen und irgendwie beschreiben soll, was ich sehe. Ich will da reinspringen. Ich will, dass mir das in die Ohren läuft.
Das klingt ein bisschen eklig.
Nein. Ich habe eine sehr innige Beziehung zu meinen Geschichten. Aber gut, das sind so weiterführende Gedanken zum Extremplotting. Ich weiß nicht. Ich hoffe, das hat Sinn ergeben und man konnte dem folgen. Hast du noch was zu ergänzen?
Ich wollte eigentlich dann so zum extremen Pantsing jetzt so in der im Vergleich dann was sagen, weil das halt irgendwie immer so das ist, wo ich halt dann irgendwie immer denke, oh, nee, das ist aber auch nicht. Mhm. Also von der ersten Idee zum First Draft im Pantsing, wie gesagt, muss ich von Kate Kavanagh klauen, weil ich da keinerlei eigene Erfahrungswerte anbringen kann. Mhm. Ich habe noch nie irgendwas komplett ohne Outline gemacht und auch noch nie mit so wenig Outline, dass ich tatsächlich einen Zero Draft produziert hätte. Mhm. Ich habe allerdings aus dem Video, das wir dann auch in den Shownotes verlinken können, wo sie über ihren Schreibprozess spricht, eben die Erkenntnis gewonnen. Es war tatsächlich eine Erkenntnis, weil bisher hat sich das mir überhaupt nicht erschlossen, wie das geht. Aha. Oder warum Leute das für sinnvoll finden. Mhm. Dass man zu einem ersten Draft kommt, indem man quasi sich hinsetzt und einfach mal drauf losschreibt. Eigentlich auch, also schon mal gar nicht überarbeitet, aber eigentlich auch nicht zu viel nachdenkt, sondern einfach erstmal runterschreibt. Und wenn einem irgendwas nicht einfällt, irgendein Name nicht gefällt, dann macht man einen
Zungenflicker. Platzhalter hin, ja.
Wenn einem eine Szene nicht einfällt, die man da noch irgendwie bräuchte, dann macht man da einen Lückenfüller. Mhm. Und wenn man irgendwie einen ganzen Akt irgendwie noch nicht genau geplottet hat und nicht genau weiß, was da passiert, dann macht man auch dafür einen Lückenfüller. Und am Ende hat man so einen Schweizer Käse von ausformulierten Szenen und Notizen und ganz vielen Lückenfüllern, den man dann irgendwie 3 Monate lang zur Seite legt und sich danach nochmal anguckt. Und dann fängt man an, den ersten Draft zu schreiben. Also quasi mal neu, von vorne.
Das ist ja im Grunde ist das Plotting, nur indem man schreibt.
Ja, also es ist plottig, aber mit ein bisschen Ausformulieren zwischendurch. Wobei ich dann da auch wieder an dem Punkt bin, wo ich mir denke, sämtliches Ausformulieren, was ich tun würde in dieser Phase, würde sich für mich wie verschwendete Arbeit anfühlen.
Ja, aber wir wissen doch, dass es keine verschwendete Arbeit gibt. Das ist alles Übung.
Ich weiß.
Nein, was interessant ist.
Ich habe ja auch überhaupt nichts gegen diesen Prozess. Wenn Leute das so machen, also meine steile These an dem Moment ist, ein Zero Draft ist eigentlich dasselbe wie ein Outline. Das dauert genauso lange. Man kann am Ende genauso viel beziehungsweise genauso wenig davon nochmal gebrauchen. Und eigentlich geht es nur darum, rauszufinden, welche Geschichte man eigentlich erzählen will.
Ja, wobei ich jetzt nochmal das Beispiel Kate Kavanagh. Sie hat ja einfach die Blockmethode. Das heißt, sie hat schon einen Standardplot. Sozusagen, ein Standard-Outline, das sie halt dann mit Details füllt. Das heißt, sie hat dieses Drahtseil, hat sie eigentlich schon. Sie geht dann halt hin und macht da jetzt die Pins hin. Und wenn sie irgendwie so und so viele Pins dran hat und zu jedem Thema irgendwie eine Wäscheklammer hingehängt hat, dann setzt sie sich hin und geht nochmal drüber und guckt, funktioniert das überhaupt? Das heißt, im Grunde ist das schon auch Plotting. Sie nennt es nur Pantsing, weil sie halt sich hinsetzt und das in die Tasten tippt und ja, im Grunde das, was ich jetzt zum Teil im Kopf machen würde, nämlich, dass ich so eine Szene irgendwie mal so drüber denke. Gut, ich denke dann eine Szene 5-mal drüber und dann nochmal von Anfang und nochmal von Anfang und nochmal von Anfang und diese Formulierung. Okay, probieren wir es mit einer anderen Formulierung. Ich habe, was ich in meinem Kopf an Ausschuss schreibe. Unglaublich. Aber das macht sie halt mit der Tastatur. Also sie denkt mit den Fingern, ich denke mit dem Kopf. Und ja, das ist für mich auch so der Punkt, an dem diese Unterscheidung einfach ziemlich, ziemlich auseinanderbricht. Und ja.
Ja, es ist halt, also für mich hat
Plotter und Pantser sind eine Ringspezies.
Also für mich hat halt Pantsing eben auch viel mit diesem, was ich anfangs sagte, diesem nicht stehen bleiben und nicht zurückschauen und nicht zu viel zweifeln, sondern einfach erstmal machen zu tun.
Okay.
Und dann am Ende so viel umschreiben, wie es halt umzuschreiben gilt. Und dann kommt man irgendwann zum ersten Draft und den schreibt man dann auch noch 5-mal um. Und dann hat man den zweiten und dann hat man erst eine Geschichte, die vielleicht mal so weit ist, dass man die Beta-Lesern geben könnte. Und dann muss man sie nochmal umschreiben.
Mhm.
Die Gefahr, die ich da sehe, und das ist jetzt natürlich ein bisschen auch eine steile These, weil ich nicht so schreibe, von daher ist das jetzt so rein ins Blaue hineingeraten.
Mhm.
Für jemanden, der Anfänger ist, 2 Punkte. Zum einen glaube ich, dass die Gefahr besteht, wenn man wirklich sich hinsetzt und man hat diese Story-Strukturen, die ja schon auch Sinn machen.
Ja.
Also so Beatsheets und sowas.
Mhm.
Aktstrukturen. Man hat die noch nicht so verinnerlicht, weil man ja Anfänger ist.
Mhm.
Ich würde befürchten, dass das relativ viel Rambling und sehr viel unzielgerichtetes Rumlabern
wird
am Ende, weil man eben noch nicht so trainiert darin ist, so sinnvolle Storystrukturen, die es halt für den Leser einfacher machen, der Geschichte zu folgen und diese Geschichte als befriedigend zu empfinden.
Ja, und
es geht ja nicht darum, ob man das schreiben darf oder nicht. Da geht es nicht darum. Du darfst immer alles schreiben, was du willst. Aber es geht halt darum, dass der Leser gewisse Strukturen als befriedigend empfindet. Und wenn man die noch nicht so richtig durchschaut hat oder nicht so richtig in das Hirn eingebrannt hat und sich trotzdem hinsetzt und einfach mal so drauf losschreibt, würde ich befürchten, dass sehr viel Nabelschau und sehr viel passiert irgendwie ganz viel von gar nichts und dann passiert irgendwie ganz viel apropos of nothing passiert.
Es ist ja auch so, dass das haben wir mehrfach festgestellt, dass so 3-Akt-Struktur ist, was das einfach passiert in einer Geschichte. Wenn eine Geschichte spannend ist und Sinn ergibt und logisch aufgebaut ist, kann man sich dann nachher hinsetzen und so eine Folie, auf die 3-Akt-Struktur drauf gemalt ist, drüber legen und es deckt sich. Das ist einfach, was das passiert. Sorry, das wollte ich nur kurz noch eingeworfen haben. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht von deinem Gedanken abgebracht.
Nee, aber darauf aufbauend dann wäre für mich ein weiterer Bedenkenpunkt, der allerdings auch damit zusammenhängt, dass ich befürchten würde, dass du dabei Darlings produzierst, die du nachher nicht wieder streichen willst.
Ja.
Weil das ist ja so eine Sache, die ich in diesem Zero-Drafting-Prozess von Kate Kavanaugh tatsächlich sehr interessant fand, dass sie halt meint, sie benutzt eigentlich 0 von dem, was im Zero-Draft entsteht. Es sei denn, vielleicht, es gefällt ihr mal 1 oder 2 Sätze, gefallen ihr halt irgendwie so richtig super, dann ja. Mhm. Aber ansonsten schreibt sie auch die Szenen, die sie schon geschrieben hat, nochmal neu. In einer chronologischen Reihenfolge mit den ganzen Lückenbüßern, die jetzt aufgefüllt werden. Das wiederum fand ich interessant. Ich denke aber, dass es die bessere Variante ist, weil ich würde befürchten, dass wenn man halt schon angefangen hat mit so einer Geschichte, die so ein bisschen rumrambelt und nicht so richtig zum Punkt kommt und nicht so eine richtige Struktur hat, wo man nicht so richtig weiß, worum geht's denn jetzt. Aber man setzt sich danach halt nicht hin und sagt so, okay, jetzt weiß ich, was meine Prämisse ist, jetzt weiß ich, was die Story ist, die ich erzählen will, jetzt weiß ich, ob das funktioniert, wie ich mir das gedacht hatte, auch nicht. Also nehme ich das jetzt als mein Outline und fange nochmal bei 0 an würde ich halt befürchten, dass man sich in viele Dinge, die man jetzt geschrieben hat, schon alleine aus so einem, aber dann habe ich das ja alles umsonst gemacht. Ne? So dieser, es gibt keine verschwendete Arbeit, aber das ist halt sehr schwer, gerade am Anfang, das zu akzeptieren, dass man wirklich nichts davon verwenden darf. Und ich würde befürchten, oder verwenden sollte, oder verwenden kann. Und ich würde befürchten, dass halt ne, dadurch eben dieses etwas Strukturlose, dieses etwas lasche oder zu lockere Erzählen in der Spannungskurve jetzt, dass sich das dann weiter fortsetzt, weil man so eine gewisse Aversion dagegen aufbaut, jetzt wirklich 95% des einmal Geschriebenen wieder zu löschen. Ich glaube, so der Impuls ist erstmal, ach ja, das kann ich ja überarbeiten, bis es irgendwie gut ist. Aber manche Sachen lassen sich halt nicht gut überarbeiten. Bei manchen Sachen ist es wirklich besser, man fängt nochmal von vorne an.
Ja, das ist gerade, hab ich so ein Beispiel. Ich habe jetzt in letzter Zeit keine kompletten Szenen mehr von Hand geschrieben, aber ich habe da mal einen Teil von einem Dialog von Hand geschrieben, weil ich mir darüber klar werden wollte, was denn da passiert. Und dann hatte ich eine Idee und dann dachte ich mir, die schreibe ich jetzt mal kurz von Hand. Die war so aus der Mitte der Szene. Und habe dann nachher, als ich diesen Dialog dann tatsächlich geschrieben habe, war ich an der Stelle und war mir nicht mehr sicher, wie formuliere ich das jetzt? Wie soll das jetzt funktionieren? Was passiert jetzt? Hab dann ein Stück weiter geschrieben, weil ich mir dachte so, ja, okay. Und dann habe ich nochmal auf das geguckt, was ich von Hand geschrieben habe und festgestellt, dass das, was ich jetzt gerade in den Computer geschrieben habe, von dem abweicht, was ich von Hand geschrieben habe. Und dass das, was ich von Hand geschrieben habe, aber auch nett ist und auch funktioniert. Und dann befand ich mich irgendwie so für, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden lang in dem inneren Konflikt, dass ich mir dachte, wie baue ich denn jetzt das, was ich von Hand geschrieben habe, auch noch in das ein? Weil das ist ja nett, was ich da von Hand geschrieben habe. Und dann musste ich tatsächlich sagen, so nein, du hast jetzt hier das in den Computer geschrieben, das ist in Ordnung. Das passt viel besser zu dem, was vorher passiert ist und wo du jetzt eigentlich hin willst. Lass es liegen, es ist in Ordnung. Es mag schön sein, es mag ein netter Moment sein, es mag schöne Gefühle machen, es gehört nicht in diese Szene rein. Das ist auch sowas, dass man echt lernen muss. Und ein weiterer Punkt, den ich noch kurz, ich meine, das hast du im Grunde auch schon gesagt, aber ich wollte den Begriff noch mal einbringen, um diesen Punkt noch zu untermauern, ist einfach die Orientierungslosigkeit. Weil das ist, glaube ich, mit auch so die Wand, die bei mir runterknallt zum Teil, ist, dass ich orientierungslos bin, weil ich weiß ja nicht, wo es hingehen soll. Und wenn du überhaupt gerade erst anfängst mit dem Schreiben und diese ganzen Sachen, die man, okay, wir haben alle Geschichten gelesen, wir haben alle so ein gewisses Gefühl dafür, wir haben ein Gefühl für durchhängende Spannungsbögen, wir haben ein Gefühl dafür, was uns gefällt und was nicht. Aber das tatsächlich auch in die Praxis umzusetzen und etwas zu schreiben, das unser Gefühl befriedigt, das ist nochmal was, das man separat lernen und üben muss. Und das ist halt einfach was, das man als Anfängerautor einfach noch nicht hat. Und das heißt, man hat im Grunde nur seine eine Idee und dann 360 Grad in alle Richtungen. Und wo jetzt hin? Wo jetzt hin damit? Und das war auch das Beispiel, dass ich muss mal gucken, wer das war. Aber die Autorin, die in ihrem Vlog immer abwechselnd total begeistert und total verzweifelt war, und das ist so das, was mir von ihr so rüberkam, ist, dass sie völlig orientierungslos ist, dass sie keine Orientierung hat, wo es eigentlich, was jetzt eigentlich und wie und überhaupt. Und von daher ist...
Ja, und wie gesagt, das kann einem, also wenn einem das Spaß macht, dann soll man unbedingt das so machen. Aber ich persönlich empfinde keine Freude daran, orientierungslos zu sein.
Ja, das hatte die Autorin in diesen Vlogs, sie fand es gut, wenn es dann weiterging und sie das Gefühl hatte, okay, jetzt weiß ich, wo es lang gehen soll. Aber als sie dann festgestellt hat, das funktioniert so nicht, war sie gleich wieder verzweifelt. Und einfach diese grundlegende Drei-Akt-Struktur sich für sein erstes Projekt vielleicht mal herzunehmen und zumindest mal drauf zu gucken. Weil ich meine, ich habe das auch nicht gemacht. Meine Geschichte hat trotzdem funktioniert. Ich hatte das Glück, dass ich genügend Interesse am Plotten hatte, um nicht irgendwie in so einer Beliebigkeit zu versacken. Aber wenn ich das halt nicht gehabt hätte, dieses Glück, dass ich davon alleine drauf gekommen bin, dann hätte mir so ein Diagramm von einer Dreiaktstruktur und eine kurze Erklärung, was denn mit diesen Begriffen gemeint ist, echt den Arsch gerettet, beziehungsweise meiner Freude am Schreiben und meiner Geschichte den Arsch gerettet. Also, aber haben wir jetzt eigentlich erklärt, wie man als Extrempenzer von der Idee zum ersten Draft kommt? Man setzt sich hin und schreibt einfach, oder?
Ja,
Im
also
Grunde.
ich hoffe es halt, dass man halt das völlig Theoretische, dann schreibt man einfach das, was man weiß, schon mal auf, bis man am Ende angekommen ist, und dann fängt man wieder von vorne an. Jetzt irgendwie dem entspricht, was vielleicht der Wahrheit entsprechen könnte. Also mich würde das sehr interessieren, wenn es tatsächlich Leute unter unseren Zuhörern gibt, die sich als zu 100% Pantser empfinden oder Discovery Writer, Scheinwerfer, Schreiber, wie auch immer.
Und das darunter zählen nicht Leute, die im Kopf plotten und dann nachher den Text pensen. Das ist gemogelt, das ist Plotting. Im Kopf plotten ist auch plotten.
Ja, auch wenn man es nicht aufschreibt. Also wenn man sich wirklich, also gerade jetzt im NaNoWriMo, könnte es ja Leute geben, die da tatsächlich sich am 1. November, so wie ich das auch mal versucht habe und daran grandios gescheitert bin, sich am 1. November ohne Ahnung von irgendwas an ihre Tastatur setzen und dann am Ende vom November mit irgendwas halbwegs, also zumindest mit irgendwas zurückbleiben, was sie jetzt nicht Steuerung Alt entfernen wollen. Es würde mich sehr faszinieren. Ich würde das wirklich sehr gerne hören, wie das tatsächlich funktioniert, ob ich das oder ob wir das einigermaßen adäquat erklärt haben. Und falls nicht, bitte, 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 bitte erklärt es mir, weil ich kann mich da nur schlecht reinfühlen. Ich gebe das zu. Es fällt mir einfacher, mich in extreme Plotter reinzufühlen. So würde ich auch nicht arbeiten wollen, aber ich kann theoretisch verstehen, wie das geht. Was mich immer ein bisschen ärgert bei extremen Plottern, gerade so, aber das ist vielleicht auch ein Internetphänomen, das sich jetzt auch so ein bisschen abschwächt, habe ich das Gefühl, zum Glück. Ich hatte lange Zeit so ein bisschen das Gefühl, extremes Plotting wird dir halt als Erfolgsgarantie verkauft. Wenn du produktiv und erfolgreich arbeiten willst, dann musst du so arbeiten, dann darfst du nicht länger als 3 Monate brauchen, um so ein Buch auf die Seite zu rotzen, wo ich mir denke, das ist aber auch irgendwie irreführende Werbung, wenn du sagst, du brauchst 3 Monate, um ein Buch zu schreiben, weil wie lange hast du für dein Outline gebraucht, um irgendwas runterzuschreiben? Also ich kann das jetzt von mir nur natürlich auf meine Studienzeit beziehen, wo ich halt sämtliche Recherche für so eine Seminararbeit im Vorhinein gemacht habe und das in Kapitel gegliedert, und dann habe ich das einfach in 2 Nächten quasi runtergerotzt. Die Vorarbeit wegzulassen ist irreführende Werbung. Du hast dieses Buch nicht in 3 Wochen geschrieben. Du hast dieses Buch in der Zeit geschrieben, seit du dich hingesetzt hast und angefangen hast, deine ersten Ideen zu notieren. Naja, und es ist halt lange Zeit so gewesen, dass es halt hieß, ja, nee, die besten Geschichten entstehen halt durch Outlining, wo ich mir denke, es mag sein, dass Geschichten, die wirklich komplett ohne Outline, also auch keine Schlaglichter und sonst irgendwas, eben all diesen Fallstricken zum Opfer fallen, ne? Orientierungslosigkeit, lasche Spannungskurve, weil man nicht so genau weiß, und dann labert das eigentlich vor sich hin, und kann sein. Es kann aber auch sein, dass ein Buch gepenst wurde und danach so lange überarbeitet worden ist, dass es tatsächlich nachher nicht mehr zu unterscheiden ist von einem Buch, das geoutlined wurde.
Und kurzer Hinweis noch, ne? Stephen King, Panzer.
Ja.
Erfolg geht nur mit Plotten. Ich meine, ne, jetzt, ich habe sehr oft, sehr viel versucht, Stephen King zu lesen und ich finde einfach seine Bücher einfach schlecht. Die sind einfach nicht,
Sein
einfach.
Schreibstil auch nicht besonders appealing, aber
Ist
er
nicht
hat
nur
sehr
der
viele Fans, also scheint es zu
Stil.
funktionieren.
Ja, also da wurde widerlegt. Bitteschön. Pensen
Also
durch.
das ist halt so ein bisschen, aber das ist halt auch so meine generelle Anti-Haltung, wenn man mir sagt, du musst das so machen oder das funktioniert nicht, dann bin ich immer dagegen, aus Prinzip.
Du musst das so machen, wie das für dich funktioniert, sonst funktioniert das für dich nicht. Das ist ein wahrer Satz.
Ja, das ist ne, unzulässige Verallgemeinerungen sind immer falsch, aber ich würde dem zustimmen.
Ja, definitiv. Okay, nächstes Thema.
Ja, dann lass uns doch jetzt, ich meine, wir haben wahrscheinlich jetzt schon ganz viel dazu gesagt, aber ich fände es trotzdem einen schönen Abschluss für die Folge, wenn wir noch mal ganz kurz darüber sprechen, welche Szenen, Plotpoints, auch Genre man vielleicht besser plottet und welche man besser pantst. Einfach nur so,
Ja,
also ohne dann,
als
dass das natürlich
Anhaltspunkt.
einen Komplettheitsanspruch hat oder einen Anspruch daran, die einzig wahre Wahrheit zu sein, aber einfach nur mal so gefühlsmäßig. Für
Genau.
dich persönlich. Welche Szenen, Plotpoints und sagen wir mal Art von Geschichten outlinest du mehr als andere?
Also, Szenen outline ich generell nicht,
Okay.
sondern also Outline für eine Szene besteht dann aus einem Stichpunkt, so wie Streit über, blablabla, oder Reden über oder einfach nur Spiegel oder sowas. Ja, das sind meine Outlines für Szenen. Ich denke mir, dass, also was ich outline, sind dann so die größeren Ereignisse, die größeren Entwicklungen, die passieren sollen. Weil, okay, ich möchte, dass das irgendwann darauf hinausläuft, dass dieses kataklysmische Ereignis oder diese Katastrophe passiert. Was muss ich denn tun, um diese Katastrophe herbeizuführen? Was muss ich mit meinen Charakteren machen, damit das funktioniert und wie kann ich das? Und dann sehe ich, okay, welche Szenen brauche ich, um die so zurechtzubiegen, oder das klingt so negativ, aber um denen die Gelegenheit zu geben, sich zu entwickeln in die Richtung, die ich brauche. Das heißt, die größere Flugbahn, die Gesamtflugbahn dieser Geschichte und die Gesamtflugbahn der Charaktere, das brauche ich geplottet, damit ich weiß, wo es hingeht. Die individuellen Szenen, die plotte ich dann, wobei, ja, die Szenen plotte ich nicht im Voraus, sondern wenn ich eine Szene habe, in der sehr viel passiert, in der sehr viel Information ausgetauscht wird, in der sehr viel in den Charakteren passiert, sehr viel Beziehung und sowas, wenn ich die dann, die schreibe ich und dann kommt immer irgendwann eine Wand. Weil diese Szene einfach so unglaublich dicht und komplex ist, dass man, auch wenn die halbwegs in Ordnung ist, so wie sie runtergeschrieben ist, ich einfach nicht den Überblick haben kann. Dann setze ich mich hin und gehe die Szene durch und mache sozusagen einen nachträglichen Plot von dieser Szene. Also schreibe mir in einem Pfeildiagramm oder in einer Tabelle auf, was jetzt in dieser Szene eigentlich drin ist, weil ich durch diese Übersicht dann sehe, okay, was passiert da eigentlich? Und sehe, okay, was sagen die Charaktere, was fühlen die eigentlich, was passiert da eigentlich? Und diese Analyse mache. Und das ist sozusagen Retroplotting, dass ich dann halt gucken kann, okay, deshalb passt jetzt dieser eine Absatz oder dieser Teil des Dialogs funktioniert jetzt nicht so wirklich, weil die nicht mit dem zusammenpassen, was alles in allem in dieser Szene passieren soll. Und wo die raus, weißt du? Dass irgendwie jemand was sagt, das klingt zu locker flockig, obwohl die Szene eigentlich angespannt ist, obwohl dieser Charakter in der Szene eigentlich total angespannt ist. Aber dass dieser Charakter total angespannt ist, wird mir erst im Nachhinein klar, wenn ich mir die Szene nochmal angucke und sehe, was da eigentlich passiert. So, das ist so meine Art des Plottings, was Szenen angeht. Und was Genre angeht, würde ich sagen, ist Plotten dann sinnvoll, wenn der Plot sehr komplex ist. Also jetzt sagen wir irgendwie bei einem Thriller oder bei einem Krimi oder bei einer Sache, wo, ne, wir haben schon darüber gesprochen, beziehungsweise das hast du angedeutet, dass es einfacher ist, den Plot zu outlinen, als das, was mit den Charakteren passiert, zu outlinen. Das ist auch mein Gefühl. Das heißt, eine Geschichte, die ein starkes Element von Plot hat, zu outlinen kann, ist auf jeden Fall einfacher. Und wenn eben dieser Plot sehr komplex ist und man viele Dinge im Blick behalten muss und man irgendwie sagt, okay, es soll einen Twist am Ende geben. Wir sind gegen Twists, aber wenn ihr unbedingt,
Ja,
wenn
aber
ihr.
manchmal, also gerade so in Krimi und Thriller,
wirklich erwartet.
Manchmal ihre Daseinsberechtigung.
Ja, diese Genre sind dadurch definiert, dass da ein Twist ist. Wenn du einen Thriller ohne Twists drin hast, dann kommen die Thriller-Leser an und schmeißen dir den an den Kopf und sagen, da war kein Twist drin.
Wir haben ja in unserer Folge zu Plot-Twists auch ein paar Beispiele gehabt, wie man das gut machen kann. Also von daher.
Genau, aber ne, um einen Plot-Twist sinnvoll einzubauen, beziehungsweise um festzustellen, dass man diesen Plot-Twist vielleicht von Anfang an offen halten sollte, weil diese Twist-Idee die bessere Idee ist, da ist es dann sinnvoll, denke ich mir auf jeden Fall zu plotten, einfach um den Überblick zu behalten und um zu wissen, wo es hingeht. Weil ich glaube, wenn man bei einem Thriller am Anfang nicht weiß, was am Ende passiert, dann kann man das ganze Foreshadowing nicht machen und kann irgendwie so Red Herrings und all diese Sachen, die da so generell erwartet würden. Und das auch die Gründe, das sind die Gründe, warum die Leute dieses Genre lesen. Also es ist ja nicht so, dass sich die Leute hinsetzen und sagen, du musst jetzt deinen Thriller so schreiben, sondern ich lese Thriller gerne, weil das und das passiert. Und ja, wenn du möchtest, dass ich deinen Thriller lese, wenn du möchtest, dass Thrillerleser deinen Thriller mögen, dann tu da die Dinge rein, die die Gründe sind, warum Thrillerleser Thriller lesen.
Ne? Ja, es ist halt tatsächlich, es ist ja tatsächlich auch so, dass selbst, also zumindest ein weiteres Authortube-Beispiel, dass selbst halt selbst proclaimed Panzer wie Alexa Dunn tatsächlich anfangen zu outlinen, wenn sie Thriller schreiben müssen. Also es scheint tatsächlich so zu sein.
Mhm. Ja. Also, habe ich
alles andere würdest du dann besser pensen, nehme ich jetzt mal an.
Also ich persönlich, das ist wie gesagt, das ist meine Vorgehensweise. Ich brauche diese Gesamtflugbahn, die ich dann auch so in Wellen plotte, weil ich weiß, okay, was soll im nächsten Akt in ungefähr passieren und in welcher Reihenfolge das dann tatsächlich passiert, das arbeite ich erst aus, wenn ich diesen Akt erreiche. Das habe ich jetzt so festgestellt, das ist so meine Vorgehensweise. Das ist erst, ist das so, okay, dann passiert das oder es passiert das und das und das und das und das. Und dieses, es passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Dieses und dann ist etwas, das ich dann im Nachhinein noch einfüge, weil ich dann auch genauer plotte und mehr plotte und einfach genug da ist, um diese ganzen, alles zu füllen, diesen ganzen Raum, diese ganze Zeit zu füllen. Und dann plotte ich. Und ja, das, also, ist meine Vorgehensweise. Wie gesagt, wenn man mehr plotten möchte und detaillierter plotten möchte, kann man natürlich auch hingehen und Szenen detaillierter ausarbeiten oder vielleicht im Vorhinein die Dialoge so hinskizzieren, wie ich das dann im Nachhinein mache, wobei ich nicht wüsste, wie das funktionieren soll, weil man als, wenn man mit jemandem interagiert, man reagiert auf Formulierungen, man reagiert darauf, wie jemand steht, wie jemand guckt, wie jemand was sagt. Und wenn ich diese ganzen Sachen schon wissen würde, dann hätte ich diese Szene im Grunde im Kopf geschrieben und dann habe ich sie gepanzt. Und das dann irgendwie als Outline hinzuschreiben, ist trotzdem noch pansen. Pansen ist outlinen. Ja, ich weiß nicht. Konnte ich das erklären?
Ja, ich denke schon.
Okay, gut.
Also prinzipiell würde ich dir auch zustimmen. Es gibt halt gewisse Genre oder gewisse Arten von Geschichten, die bei denen es sinnvoller ist, zu outlinen. Ich würde nicht unbedingt.
Auf jeden Fall hilfreich.
Ich würde halt, wie gesagt, ich bin dagegen zu unterschreiben, dass eine geoutlinete Geschichte immer eine bessere Geschichte ist, weil das ist Bullshit. Eine gute Geschichte ist immer die, die sich für dich gut anfühlt. Aber es gibt halt so gewisse Genre und für mich persönlich, ich würde die These aufstellen, dass je komplexer die Geschichte ist, desto besser ist es zu outlinen. Das hat halt, das ist zum einen halt mit Thrillern, wenn du halt auf einen gewissen Schlusseffekt hinaus möchtest, dann sollte man am besten vielleicht vorher sich mal ein paar Gedanken darüber gemacht haben. Aber auch so recherchelastige Geschichten, so Science Fiction und Fantasy zum Beispiel, sind halt auch so Sachen, wo ich mir denke, Also so komplett ohne Outline geht es vielleicht nicht. Man kann tatsächlich auch da, also zumindest habe ich das bei Elysion auch so gemacht, mit einem sehr groben Worldbuilding erstmal anfangen und dann einfach mal gucken, was einem zwischendurch so einfällt. Und das dann so Scheinwerfer, Schlaglichtartig immer wieder so ein paar Kapitel vorwärts plotten. Also das funktioniert auch, aber meine generellen Outlines und Notizen zu Elysion waren sehr viel umfangreicher als zur Versammlung zum Beispiel, dass das halt eine Geschichte ist, die in der Jetztzeit spielt, wo ich niemandem erzählen muss, was ein Smartphone ist und in welcher Regierungsform wir leben und was ein Buszeitplan ist und warum da Autos auf der Straße fahren. Also so diese ganzen.
Warum sind da Autos auf der Straße?
Also bei Science Fiction stelle ich es mir halt ähnlich vor. Man muss halt ein bisschen sich Gedanken darüber machen, wo verpacke ich diesen ganzen Infodump, Folge zu unserem, ne, wichtigen, wie ich solche Sachen
Oh
sinnvoll verpacke,
ja.
bitte nochmal verlinken.
Informationsmanagement.
Weil das braucht schon so ein bisschen Vorplanung. Also ich glaube, wenn man da komplett blind reinläuft, stelle ich mir schwierig vor. Also sag niemals nie, wenn mir jetzt irgendwer aufs Dach hauen will und sagen will, ich pens das zu 100% und das funktioniert hervorragend, bitte,
Ja.
von mir aus. Aber
Oh.
ich persönlich stelle es mir schwierig vor, bei eben sehr recherchelastigen oder Worldbuilding-lastigen oder detaillastigen Geschichten.
Ja, ganz kurz, wo du sagst, der Punkt Informationsmanagement. Ich bin gerade an einem Punkt meiner Geschichte, wo ich so einen Meilenstein erreicht habe und danach ist jetzt erstmal so ein bisschen vage geplottet. Das heißt, ich habe nicht so viel outgelined und stelle jetzt fest, dass ich die Angewohnheit habe, wieder stärker das Gefühl zu haben, dass ich alle Informationen in die Szene reintun muss, in der es passiert. Und dieses, dass ich sage, okay, das kann ich dann rückblickend machen. Oder vielleicht erzählt sie ihm das dann, dass sie über diese Dinge nachgedacht hat, wenn sie dann im nächsten Dialog sind. Das ist was, zu dem ich mich dann wieder zwingen muss, wo ich mich dann hinsetzen muss und sage, okay, ich habe das Gefühl, das passt da nicht rein. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt zeigen soll. Das ist zu wenig. Okay, ich kann hingehen und das rückblickend zeigen. Das ist völlig in Ordnung. Also ne, Informationsmanagement ist, glaube ich, schwieriger, wenn man weniger sich darüber Gedanken gemacht hat, wo man diese Informationen denn alle so noch einbauen könnte.
Ja. Und ansonsten, also die Szenen, die ich halt sehr stark outline, sind so mehr oder weniger immer so die Schlüsselszenen, die ich schon vorher so im Kopf hatte, wo halt entweder viele Dinge gleichzeitig passieren oder die halt sehr, sehr Choreografie im Sinne von actionlastig sind
Oder wo du so einen
oder
ganzen
sehr argumentativ.
Draht von Leuten hast.
Ja, genau, sehr, sehr argumentativ dicht sind, wo es halt entweder vom Thema her oder alleine von der Anzahl von diskutierenden Leuten einfach sehr viel zu beachten gibt. Das sind so Szenen, da laufe ich nicht so gerne blind rein, weil das ist nur Murks bei rum. Sondern da habe ich tatsächlich meistens sehr, also auch für einzelne Szenen halt sehr umfangreiche Notizen. So Szenen, die ich eigentlich lieber pense, das sind so diese kleinen Charaktermomente zwischendurch, wo es einfach nur wichtig ist, dass die Charaktere sich jetzt mal unterhalten. Aber vielleicht ist es auch noch wichtig, worüber sie sich unterhalten. Aber es ist nicht so richtig wichtig, wie jetzt dieses Gespräch genau abläuft, weil es muss kein argumentativer Durchbruch erfolgen oder diese Argumentation muss nicht dringend auf folgendes Ergebnis rauslaufen, damit die nächste Szene funktioniert. Es ist einfach wichtig, dass die Charaktere jetzt mal ein bisschen Zeit miteinander verbringen, sich mal unterhalten, so eine Dynamik entwickeln und so. Und sowas pense ich eigentlich lieber, weil das fühlt sich dann einfach spontaner an. Ich finde sowas immer, sowas zu outlinen, das geht zwar auch, aber ich fühl mich dann immer so, als wäre das schon so ein bisschen schal dadurch, so als hätte man die Flasche mit dem Sprudel schon zu oft geschüttelt und dann schmeckt es nicht mehr.
Ja. Also ich, wie gesagt, meine Szenen bestehen im Outline meistens aus so einem Stichpunkt oder einem Titel für diese Szene. Und zum Teil sind es auch die Kapitel, die aus oder Überschriften für Szenenkomplexe, weil ich habe festgestellt, dass viele Dinge, von denen ich denke, so, ach ja, das mache ich in 3 Szenen, mache ich nachher in 18 Szenen, ist vorgekommen. Aus 3 Szenen, ich dachte, 3 ist wohl 18. Nee, okay, das ist übertrieben, aber ne, weil, also ich pense Sachen, bei denen ich mich einfühlen muss. Und bei so Charakterentwicklungssachen, also auch, ja, auch was du gesagt hast, so die Dynamik zwischen den Charakteren, da muss man sich einfach reinfühlen und man muss wirklich in den Charakteren drin sein, in dem Moment drin sein, in der Situation drin sein, hören, was der andere sagt, wie der andere guckt, bla, alles schon erwähnt. Das ist was, das würde ich eher pensen. Und ich würde auch daraus schlussfolgernd sagen, dass so Genre, bei denen es stärker auf die Beziehungen von Charakteren ankommt, also jetzt, ne, Romanzen und irgendwelche Familiendramen und was es noch für Arten von Geschichten gibt, bei denen es um Charaktere gibt, die Genres, die tendenziell charaktergetriebener sind. Da ist es, denke ich mal, sinnvoller oder da wird es einfach darauf hinauslaufen, dass man mehr pantst, weil man einfach gewisse Dinge kann man einfach nicht so plotten, weil sie, wie gesagt, sich aus diesem sinnlichen Moment heraus ergeben, den man da hat. Und das, wenn man das so weit plottet, dann, dass man in diesen sinnlichen Moment reinkommt, dann hat man es im Grunde gepantst, nur halt im Kopf. Und ja, das wäre eigentlich schon fast alles.
Der Hund applaudiert auch schon.
Yay.
Applaus, Applaus.
Ja.
Ja, was ich tatsächlich interessant finde, ich habe, glaube ich, keine einzige meiner Kurzgeschichten geoutlined.
Das mache ich auch nicht.
Kurzgeschichten sind tatsächlich so eine komplette Literaturgattung, glaube ich, die sich ganz gut eignen, wenn man Pensen mal ausprobieren will.
Oh, wobei ich muss sagen, ich habe eine sehr lange Geschichte geschrieben, ich muss mal gucken, wie lang die ist. Aber die habe ich auch reingepanzt. Da habe ich auch nichts für geplottet. Ich muss mal. Red weiter, ich gucke hier noch gerade.
Nee, das war jetzt halt nur noch so ein, weil, wie gesagt, man wird halt, also zumindest war es ja lange Zeit so, ja, schien es halt so die goldene Weisheit zu sein, ne? Outlining ist das Nonplusultra und beim Outlining entstehen halt die besseren Geschichten und Outlining ist der Weg zum Erfolg und bla bla bla. Und auch wenn ich mich tatsächlich als 70 bis 80-prozentiger Outliner betrachte, möchte ich dem einfach nicht zustimmen. Weil wenn das nicht dein Prozess ist, dann ist er das nicht. Und wenn du das nicht willst, dann musst du das nicht. Von daher finde ich es, auf der einen Seite finde ich es halt gut, dass es inzwischen auch ein paar Author-Tuber gibt, wie halt Kate Kavanaugh oder auch Alexa Dunn, die halt sagen, nö, ich mach das nicht so. Ich pense halt. Und wenn mir irgendwer sagt, das ist aber ein total bescheuerter Prozess, dann ist mir das total egal, weil ich schreibe halt so gern. Und wenn man mir sagen will, ich verschwende damit aber nur unnötig Zeit, dann ist mir das auch wurscht, weil das ist meine Zeit und damit darf ich machen, was ich will.
Ja, ich meine, das ist so. Ah, ich hatte jetzt kürzlich erst jemanden auf Twitter gesehen, der meinte so, ja, ich schreibe auch keine Bücher mehr, seit damit irgendwie überhaupt gar kein Geld mehr zu verdienen ist. Wo ich gerne drauf geantwortet hätte, so, ja, wenn du damit Geld verdienen willst, warum hast du dann überhaupt angefangen zu schreiben? Das ist die Fa
Ja,
das
da hätte man sich von vornherein eine andere Karriere aussuchen dürfen, aber.
Ja, dann hättest du anfangen sollen, Autos zu verkaufen. Da kannst du in Deutschland Geld machen. Aber
Software Engineering,
Bücher,
wie Andy Weir, da kann man
Software
anscheinend Geld
Engineering,
verdienen.
das ist genau. Und du kannst auch noch schreiben
Und du kannst
beim
auch noch
Software
schreiben, weil du so viel
Engineering.
Geld damit verdient hast, dass du dir ein Sabbatical leisten kannst, indem du halt schreiben kannst.
Ich meinte eher, dass man den Code schreibt. Aber ja, das stimmt auch. Deins ist auch wahr. Wir haben beide recht. Wie
Nein, das ist auch
schön.
wahr. Nein, aber deswegen dachte ich halt, wenn man sich halt jetzt so ein bisschen verunsichert fühlt von dieser ganzen, ja, und Produktivität ist Outlining und Outlining ist Erfolg und bla und einfach nicht sicher ist, weil man denkt so, boah, Outlining, das macht mir überhaupt keinen Spaß, aber irgendwie scheint es ja so zu sein, dass ich das machen muss.
Muss.
Also
Gar
ja,
nicht.
es wird ja manchmal so ein gewisser sozialer Druck aufgebaut, ne?
Ja, ich denke mir auch, dass eben unter Outlining zum Teil das verstanden wird, was wir jetzt als extrem beschrieben haben. Weil
Ja.
eben, ne, so detaillierte, nuancierte Darstellung von Themen ist halt etwas zeitaufwendig und braucht mehr Aufwand und so. Und wenn man nur die Überschriften liest im Grunde oder irgendwie nur Tweets hört, wo das halt irgendwie als Kurzform, ja, ich outline und so dargestellt wird, kriegt man den Eindruck, dass Outlining immer extrem Outlining sein muss und dass man nicht anfangen darf zu schreiben, wie du das ja legendärerweise mal dachtest, dass du nicht anfangen darfst zu schreiben, ehe du wirklich alles weißt und der Engelschor anfängt zu singen, weil ja du jetzt deine Leistung erbracht hast und dir endlich gestattet ist, dein erstes Wort in den Computer zu tippen, das, da, 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 nee, so ist das nicht.
Nee,
Probiert's aus,
so
probiert.
ist das nicht. Aber deswegen kam ich jetzt gerade noch mal auf die Sache mit den Kurzgeschichten, weil ich ja dachte, vielleicht, wenn halt jemand genauso jung und naiv ist wie ich damals und halt so ein bisschen mit dem, ne, mit dem Thema Outlining und sich selbst irgendwie erlauben, einfach mal drauf loszuschreiben und sowas hadert, würde ich tatsächlich dazu raten, einfach mal mit einer Kurzgeschichte anzufangen, weil
Ja.
Kurzgeschichten lassen sich hervorragend pensen. Da kann man hervorragend mal gucken, ob das tatsächlich so ein, ja, ob das so ein Befreiungsschlag sein kann, wenn man halt Outlining oder zumindest extremes Outlining als bedrückend empfindet oder als langweilig oder sonst irgendwas. Und danach kann man ja immer noch gucken, wenn man dann halt längere Kurzgeschichten schreibt oder mal eine Novelle oder so, das gibt es ja auch, ob man sich dann halt irgendwo auf diesem, ach naja, wenn ich meine Schlaglichter outline und halt irgendwie mein Inciting Incident habe und mein Midpoint und mein Klimax, dann reicht mir das ja. Und dazwischen kann ich ja dann fröhlich vor mich hinpensen. Vielleicht hilft sowas wie Kurzgeschichten pensen einfach mal bei so einem, ja, also Befreiungsschlag. Mir fällt kein anderes Wort dafür ein, weil für mich würde sich das, also für mich hat sich das damals so angefühlt, weil ich habe ja auch wieder dann mit Kurzgeschichten angefangen, nachdem ich halt so lange raus war. Und der einzige Roman vorher, wie gesagt, der halt war, wo ich dieses minutiöse Outline hatte, warum auch immer. Und ja, das fühlte sich einfach lustig an. Ich wollte einfach nicht so viel denken, nicht so viel outline, nicht so diesen ganzen langweiligen Kram erstmal machen und sondern einfach mich hinsetzen und einfach mal Worte aus mir rausfließen lassen auf so eine Seite. Und bei einer Kurzgeschichte geht das ganz hervorragend und da kann man tatsächlich sehr viel Spaß dran entwickeln und am Ende kommt auch was Gutes dabei rum. Man kann dann nicht mal sagen, oh, nee, aber das ist doch dann irgendwie verschwendete Arbeit. Nö. Also zum einen ist keine Arbeit verschwendet, aber eine Kurzgeschichte zu pensen ist halt auch völlig möglich, ohne dass man sie nachher Steuerung alt entfernen muss.
Ja,
Das fiel
auf
mir noch
jeden
ein. Das
Fall.
wollte ich jetzt noch kurz anmerken, so für jemanden, der sich jetzt vielleicht denkt, oh mein Gott, ich muss unbedingt pensen ausprobieren, nachdem ich jetzt so viel dazu erzählt habe, dass sich mir nicht erschließt, wie pensen geht.
Ja, also ich weiß nicht, sind wir jetzt schon in Schlusswortterritorium? Haben wir das
Ja, so ein bisschen.
erreicht,
Also
so
wenn
ein
du ein gutes
bisschen?
Schlusswort hättest, dann würde ich das jetzt nehmen.
Okay, ja, Schlusswort. Ja, wie gesagt, wie wir hier jetzt schön und wortreich demonstriert haben, es gibt das extreme Outlining und das extreme Pantsing, aber das sind nicht die einzigen Methoden. Da gibt es ein ganz breites Spektrum dazwischen und an jedem Punkt dieses Spektrums sitzt irgendeine Autorin oder ein Autor, die super erfolgreich ist, der ihre Arbeit super Spaß macht, die das alles hinkriegt, der das einfach Spaß macht und für die das funktioniert. Und wo man auf diesem Spektrum tatsächlich hingehört und wo man sich zu Hause gefühlt und wo das für einen funktioniert, muss man halt ausprobieren. Ich meine, vielleicht hat man das Glück und stolpert von Anfang an über die richtige Methode, weil man so drauf ist, dass man denkt, du sagst mir nicht, wie ich schreiben soll, ich mache das so, wie mir das passt. Dann, ne? Aber wenn man jemand ist, der sich so ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt von anderen Leuten, die sagen, ja, ich mache das aber so und das funktioniert und guck, die Leute lesen meine Bücher, deshalb musst du das auch so machen. Nein, Probiert es mal aus. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt eure Methode noch nicht gefunden, ihr seid noch nicht so glücklich mit dem, wie das für euch so funktioniert, probiert es aus mit Plotten, probiert es aus mit Pensen, schaut euch Videos an von anderen Leuten, die über ihren Schreibprozess reden. Kate Kavanaugh hat da diese Serie, wo sie an verschiedenen Tagen versucht, wie andere Leute zu schreiben und deren Schreibroutinen mal ausprobiert und da auch immer wieder was draus lernt. Mhm. Also es ist eine große, große Landschaft. 360 Grad kann man sich im Kreis drehen, man kann in alle Richtungen laufen und irgendwo gibt es die Mischung aus Plotten und Pensen, die für dich funktioniert, die du da draußen an den Empfangsgeräten sitzt und zeitsouverän diese Sendung konsumierst. Ja, das wäre jetzt ja mein Schlusswort.
Oh, das ist doch. Ist ja, das klingt doch schon hervorragend. Dann erzähle ich noch, was wir in der nächsten Folge machen. Und zwar haben wir noch eine NaNoWriMo-Folge, in der wir über unsere drei Top-Schreibtipps oder Aha-Momente aller Zeiten sprechen. Weil ne, NaNoWriMo ist ja auch so eine Zeit, in der man was über sich selbst und über seinen Schreibprozess lernen soll. Ne? Mhm. Wo wir gerade schon jetzt so schön beim Thema waren. Von daher fassen wir nochmal zusammen, was so unsere Top 3 Highlights sind. Was sind die Aha-Momente unseres schriftstellerischen Lebens? Und auch so ein bisschen, was haben wir durchs Podcasten gelernt?
Genau.
Das haben wir in der Jubiläumsfolge, glaube ich, damals schon mal gemacht, aber nur so ein bisschen. Und da können
wir haben auch
ein bisschen ins Detail gehen.
Ja, ich meine, wir haben auch in unserer Folge zum Handwerk haben wir über unsere ersten Aha-Momente geredet.
Ja, das stimmt.
Also,
aber das machen wir trotzdem nochmal ausführlicher mit Prioritäten-Ranking und allem drum und dran.
Ja.
Ne? Bis dahin.
Genau, welche?
Für die Leute, die es schreiben und für alle anderen. Ja. Schreib trotzdem fröhlich.
Genau. Welchen Schreibtipp würdest du aus einem Feuer retten?
Genau, das machen wir beim nächsten Mal.
Jo, dann. Bis dann.